Wir haben euch gefragt in der Finanzen-Community, was sind eigentlich eure Green Flags und Red Flags bei Finanzen in Beziehungen? Also was geht gar nicht und was ist auf jeden Fall ein gutes Zeichen, würde ich mal sagen.
Und die Antworten waren tatsächlich irgendwie ganz spannend und auch gemischt. Da gehen wir auch tatsächlich gleich mal auf ganz, ganz viele davon ein. Tatsächlich geht es da auch ganz schön viel so um Vertrauen und Fairness und was ist fair, was ist nicht fair und auch finanzielle Freiheit. Und ich glaube, das gucken wir uns jetzt alles gleich nochmal ein bisschen im Detail an. Ich bin auf jeden Fall gespannt.
In dieser Folge Finanzen ganz einfach mit Sophie und Emil von Finanztipp. Bei Finanztipp sind wir der Meinung, Finanzen kannst du selbst. Und wir zeigen dir, wie. Ja, ist ja so ein Finanztipp-Klassiker auch. Wie regelt man fair Finanzen in Beziehungen? Und wir haben uns gedacht, wir fragen einfach mal so in der Community bei euch nach, was findet ihr ist ein wirklich gutes Zeichen und was ist absolutes Warnsignal? Und wenn du dir jetzt denkst, so, vielleicht würde ich vorher eigentlich mal meine eigenen Finanzen gerne in den Griff kriegen, dann schau doch mal in der Finanztipp-App vorbei. Da gibt es nämlich den Finanztipp-Coach. Da kannst du einfach ein bisschen deine Daten eingeben und der hilft dir dann und sagt dir, da hast du noch ein bisschen Nachholbedarf, da bist du schon ganz gut aufgestellt. Kannst du einfach mal reinschauen und ausprobieren. Ist eigentlich ganz cool und innerhalb von ein paar Minuten erledigt.
Das ist echt mega cool, weil es auch personalisierter ist als so, ich meine, unser Artikel, wir versuchen natürlich auf möglichst viel einzugehen, aber da kriegt man nochmal so ein bisschen personalisierter auf das eigene Bedürfnis und auch die eigene Situation Tipps und genau, deswegen, da arbeiten wir auch noch ständig dran, versuchen da auch noch immer noch besser zu werden, aber schaut auf jeden Fall mal vorbei.
Dann gehen wir mal in die Antworten. Wir haben das ganz einfach gemacht. Sophie und ich haben eine Instagram-Story aufgenommen mit so einem Sticker. Da konnte man dann Antworten reinschmeißen. Am besten, wir haben uns natürlich sehr gefreut, wenn ihr rote oder grüne Emojis mit rein habt, damit wir das gut erkennen können. Das ist sehr hilfreich. Und ja, ein Teil von den Antworten hat Sophie mal zusammengetragen und die gehen wir jetzt einfach mal so ein bisschen durch. Und
genau. Und ich habe mal versucht, das so ein bisschen zu sortieren, damit wir jetzt nicht völlig durcheinander springen. Und das erste Thema, worum es geht und auch das so most basic Thema, also das grundlegendste Thema ist natürlich, spricht man überhaupt über das Thema Finanzen? Ja. Ne? Also ich glaube, gerade am Anfang, wenn man in eine Beziehung geht oder jemanden kennenlernt, ist das Thema Finanzen, also ich meine, ich denke da schon so ans erste Date, wer bezahlt, all solche Themen, da fängt das ja schon an. Also es fängt ja häufig ganz, ganz früh an.
Klar, du wirst jetzt nicht über die Hausratversicherung reden oder
nee,
so.
Also
wahrscheinlich, außer man beide interessieren sich wahnsinnig für Hausratversicherungen, ist ja auch legitim, um Gottes Willen.
Hey, da gibt es auch viel zu entdecken. Nee, aber es geht tatsächlich eher so ein bisschen um das Thema, wie spricht man darüber? Und da hatten wir diverse Antworten, nämlich zum Beispiel eine Userin, Elke Timmer, meinte, Gehalt geheim halten. Also ich gehe mal davon aus, dass das eine Red Flag sein soll, also eine rote Flagge. Oder auch Maki Mogi ist, glaube ich, der Username, über Finanzen nicht reden.
Ja, ist ja auch so der Klassiker. Also wir bestärken ja auch Leute immer wieder darin, dass man über Finanzen spricht. Man muss das jetzt auch nicht beim ersten, zweiten oder dritten Date tun, aber dass man irgendwann schon ein bisschen auch über so Dinge redet. Weil es geht ja zum Beispiel auch darum, wie man finanzielle Entscheidungen trifft, wie risikofreudig man ist. Und das sind ja manchmal, geht es ja sehr weit in unsere grundlegenden Lebensvorstellungen rein. Und da ist es natürlich schon gut, wenn man vielleicht auch so ein bisschen sicherstellt, dass man da zueinander passt. Oder vielleicht ist es halt auch einfach wichtig zu wissen, wenn du mit jemandem zusammenziehen willst, dass die Person schon mal eine Privatinsolvenz hatte, um mal so einen ganz krassen hypothetischen Fall rauszuziehen. Also so eine gewisse Offenheit ist da, glaube ich, schon ein guter Nährboden für ein gesundes Verhältnis zueinander.
Ich glaube auch, dass man, also ich kenne tatsächlich Beziehungen, wo das Thema Finanzen auch ein Problem ist. Also aus dem Thema Finanzen ein Problem entstanden ist. Ich muss dazu sagen, die haben schon davor darüber gesprochen. Und da muss man dann auch so ein bisschen sagen, okay, du wusstest, worauf du dich einlässt.
Ja.
Ich glaube, deswegen ist es wichtig, am Anfang darüber zu sprechen, weil, also spätestens, wenn man natürlich heiratet, sollten alle Finanzen offengelegt werden. Und man sollte auch schon ein Gefühl dafür haben, wie die andere Person mit dem Thema Finanzen umgeht, weil wenn das natürlich ganz konträr ist, wenn einer total frugalistisch unterwegs ist und die andere Person eher so ein Lebemensch ist, geht das natürlich komplett in unterschiedliche Richtungen. Da muss man sich schon Gedanken machen, spätestens, wenn man zusammenzieht.
Das macht spätestens den ersten Urlaub sehr, sehr leidig.
Ja.
Wenn
stimmt,
die eine
Urlaub
Person
auch,
immer
ja.
irgendwie sich denkt, ja komm, wir nehmen unsere Brotzeit mit und die nehmen wir dann am Kolosseum ein und die andere Person sagt halt so, hä, wir setzen uns da irgendwo hin, essen eine Pizza, zack, fertig aus, ich schleppe doch nicht mein Wurstbrot durch Rom.
Hattest du das schon mal? Hattest du schon mal so eine Situation, wo du dachtest so,
Also ich hatte schon mal so Momente, wo ich mir gedacht habe, lass doch jetzt das Geld einfach dafür ausgeben. Also es ist doch jetzt
bisschen nicht, gönnen.
Ja, also...
Yeah.
Ich hatte das jetzt gar nicht mal so sehr in Beziehung, sondern manchmal auch so durch Beobachtung, wo ich mir dann denke, so, also keine Ahnung, ich feilsche jetzt nicht in Thailand mit dem Taxifahrer.
Mhm.
Da feilsche ich halt am Ende um, keine Ahnung, 1,20
Euro. Das ist aber auch sowas sehr Deutsches, ne? Das ist so,
ja, und das ist,
die hole ich
also,
noch raus.
Klar ärgert mich das vielleicht, wenn der von mir ein bisschen mehr verlangt oder halt einen Umweg gefahren ist, den er nicht hätte fahren müssen. Aber die 1,50 Euro, 2 Euro kann man manchmal, finde ich, verschmerzen.
Ja, da bist
einfach,
du dann
dass
so
man sich dann nicht drüber aufregt.
Ja, bist du dann so unterwegs, dass so, also ich glaube, für manche kann das wirklich so einen Tag ruinieren.
Ja.
Und dann gibt es halt Leute, die da so sind, so, ja mein Gott. Also, ne? Also da so ein bisschen eine andere Einstellung zu haben. Ich glaube aber, dass es halt auch für viele Leute ein unangenehmes Thema ist, gerade wenn man finanziell jetzt nicht so mega stabil aufgestellt ist oder deutlich weniger verdient als der Gegenüber oder die Gegenüber.
Ist und ja auch so ein bisschen sozial stigmatisiert, über Geld zu reden. Also
ja.
Das ist ja auch, also eine Red Flag, die uns genannt wurde, auch von Marinam21 war, nicht offen über Einkommen Geld sprechen oder auch von Robert Gehalt nicht nennen als absolutes Warnsignal. Die Leute wünschen sich das, also es ist ja schon in unserer Community angekommen, aber es gibt ja, ich sag mal, wenn wir so aus unserer Bubble rausgehen, aus unserem Finanztipp-Umfeld, dann ist es ja schon noch sozial nicht die Norm in Deutschland, dass man über sowas spricht.
Mhm.
Und ich glaube, das macht's ganz unabhängig von, verdiene ich viel, verdiene ich wenig, sind da Unterschiede da. Ich glaube, das macht's immer nochmal so ein bisschen von vornherein schon so ein bisschen schwieriger.
Ja, das stimmt. Also ich glaube, da gebe ich dir recht, ich glaube, dass das gesellschaftlich ein Thema ist. Ich glaube einfach trotzdem, dass es, also die Frage ist halt, ab wann spricht man drüber? Also ich würde jetzt vielleicht auch nicht beim ersten Dating gehen und mein Gehalt droppen. Ich glaube, das wäre irgendwie auch eine komische Geschichte. Ich fände es auch umgekehrt, wäre ich so ein bisschen, okay, definierst du dich jetzt durch dein Geld oder was ist hier los? So. Aber ich glaube, in dem Moment, wo es ernster wird, muss man vielleicht schon einmal ganz kurz das Thema besprochen. Du hast ja auch schon mal in einer anderen Podcast-Folge diese Szene von der Netflix-Serie Love is Blind genannt, wo es auch darum ging, Finanzen in der Beziehung. Und sie ja dann, glaube ich, auch im Nachhinein irgendwie meinte, ja, also so ganz transparent war halt nicht, wie sie eher finanziell aufgestellt ist. Was natürlich bei einer, wenn eine Ehe im Raum steht, verrückt ist irgendwie.
100%. Also was geheim zu halten in dem Fall ist ja nicht irgendwie Privatsphäre, sondern du, ja, das macht ja gemeinsame Entscheidungen unmöglich. Also du willst ja eine gute faktenbasierte Entscheidung treffen.
Ja.
Und dafür braucht man diese Information einfach. Also deswegen.
Also ich glaube, da gehen wir mit. Das ist also
100%.
Das Thema Geld komplett zu ignorieren.
Ich bin gespannt, was du noch so sortiert hast. Also ich habe ja die Umfrage mitgemacht. Ich kenne tatsächlich die Antworten nicht, deswegen.
Mega. Ja, sehr gut. Also das zweite Thema, was anscheinend irgendwie für Gesprächsstoff sorgt, sind getrennte Konten. Und da gibt es unterschiedliche Meinungen.
Okay.
Also wir haben einmal von Ed Schnucks sagt, es ist eine Green Flag, getrennte Konten.
Ja.
Und MBJ-392 sagt Red Flag, getrenntes Konto.
Also ich würde sagen, getrennte Konten sind absolute Green Flag.
Mhm.
Also ich finde, man kann ein gemeinsames Konto haben,
ja.
Um Gottes Willen. Für mich persönlich wäre das eine Red Flag. Ich finde einfach, das Drei-Konten-Modell ist das überlegene Kontenmodell. Also Partner 1 hat sein Girokonto, Partner 2 hat sein Girokonto und für die gemeinsamen Ausgaben, so zum Beispiel die Miete, eure gemeinsame Haftpflichtversicherung, euer gemeinsames Streaming-Abo, dafür hat man ein Gemeinschaftskonto und da überweist jeder im Monat Geld drauf. Und ich finde, das ist einfach das, da hat... Du willst ja nicht all dein Geld, also wenn du wirklich den Worst Case an Szenarien nimmst, zum Beispiel du bist mit jemandem zusammen und dein Partner, deine Partnerin wird irgendwann gewalttätig. Mhm. Ist der schlimmstmögliche Fall.
Ja.
Jetzt hast du ein gemeinsames Konto mit dieser Person. Dann ist es verdammt schwer, so eine Person zu verlassen. Du musst ein neues Konto eröffnen, heimlich.
Mhm.
So, das musst du jetzt irgendwie vor deinem gewalttätigen Partner zu Hause geheim halten.
Mhm.
Dann musst du deinem Arbeitgeber sagen, du hast ein anderes Konto, dass der darauf irgendwie das Geld überweist. Jetzt ist aber klar, dass dein Geld nicht mehr auf dem gemeinsamen Konto ankommen wird beim nächsten Gehalt. Das heißt, du musst das dann relativ schnell wissen, dass du diese Person verlässt und die Biege machst. Was ist jetzt mit deinem übrigen Geld, das noch auf diesem Konto ist? Du kannst es natürlich wegüberweisen, da kann aber... Also,
das ist voll das Krimi hier gerade. Also es ist überhaupt nicht ein lustiges Thema, ehrlicherweise, aber es ist tatsächlich, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ja klar, das macht es natürlich echt... Also nur ein gemeinsames Konto gibt man natürlich sehr viel... Nicht nur Freiheit, sondern auch Unabhängigkeit ab.
Ja. Also in der perfekten Welt ist das sicher eine Lösung und für manche Paare ist das bestimmt auch eine Lösung, die funktioniert. Aber ich sehe in der realen Welt einfach die meisten Vorteile und in dem Drei-Konten-Modell als super Mittelweg zwischen gemeinsam und getrennt.
Würde ich auch sagen, weil ich glaube, umgekehrt für mich wäre es auch eine Red Flag. Ich kenne tatsächlich auch ein paar, die das so machen. Die haben kein Gemeinschaftskonto. Und die überweisen sich einfach die ganze Zeit Geld.
Boah, das wäre mir viel zu anstrengend.
Also die schreiben sich alles auf und die machen auch so getrenntes Einkaufen. Also
aber das ist ja ein Buchhaltungsalbtraum.
In der Ehe.
Das ist krass. Also das wäre mir dann auch wieder
Also das zu ist viel. Halt, das wäre für mich eine Red Flag, weil dann denke ich mir, wow, wie wenig Vertrauen ist jetzt hier gerade da. Also aus Unabhängigkeitssicht und auch als Frau gerade würde ich immer sagen, hab dein eigenes Konto, mach deine Altersvorsorge selber, überlass nicht alles dem Partner, auch umgekehrt auch nicht der Partnerin, ehrlicherweise. Also geht auch in beide Richtungen. Und aber ich glaube, das geht dann halt auch ein bisschen ins Extrem, wenn man sagt, so nee, wir können gar nicht irgendwie gemeinschaftlich irgendwie ein Konto haben für alles, wo es halt praktisch ist.
Ja.
Weil denke ich mir, das dann schon auch... Irgendwie ein bisschen schwierig. Also ich glaube, um das zusammenzufassen, getrennte Konten, eigentlich drei Kontenmodell wäre Green Flag. Kein Gemeinschaftskonto ist für mich trotzdem ein bisschen Red Flag.
Verstehe ich. Wäre mir auch zu viel Aufwand. Also allein schon mit so einer Person, wenn ich dann denke, wow, jetzt fahren wir zusammen in Urlaub. Wie rechnen wir das jetzt miteinander auf? Stelle ich dir jetzt die Abnutzung meiner Schuhsohlen in Rechnung, wenn ich für dich morgens zum Bäcker gegangen bin, weil du ein Schokocroissant wolltest in Paris? So, also wo kommen wir da hin? Und ich finde halt, wenn du nur ein gemeinsames Konto hast, ist noch ein zusätzliches Risiko. Beide haften. Du hast das Pfändungsrisiko, lauter solche Dinge. Also da lieber getrennt. Und ich finde zum Beispiel auch bei Geldanlage ist zwei getrennte Depots. Jeder macht mit seiner Risikofreude, was er oder sie für gut hält. Das für sich, finde ich, ist auch die bessere Variante, ehrlicherweise. Aber meine persönliche Meinung.
Ich glaube, es ist total wichtig und es glaube ich auch, also ich könnte jetzt wieder 1000 Gründe aufzählen, wieso ich das absolut wichtig finde, aus sehr vielen Gründen und gerade wieder auch aus Frauensicht. Vielleicht kann man dazu nochmal eine separate Folge machen, aber es ist einfach... Wir kennen alle die Scheidungsraten in Deutschland.
Ja, ja.
Die finanzielle Situation und es läuft nicht immer ganz glimpflich und manchmal dauert es auch, bis eine Scheidung durch ist, blablablub. Ich habe es gerade auch das im Bekanntenkreis, ich habe echt alles im Bekanntenkreis.
Bei dir ist wirklich was los, so viel.
Ja, also. Wow. Mein Leben auch einfach, bei gute Zeit, schlechte Zeit.
Bei mir ist nicht so viel los.
Was sagt das über mich aus? Naja.
Ist auf jeden Fall aufregender. Also.
Definitiv. Genau, was ein anderes Thema ist, was auch viele angesprochen haben, ist, wer zahlt wie viel?
Boah, das ist aber auch der Beziehungsklassiker.
Ja, oder?
Also, das finde ich, ist also natürlich, wer zahlt wie viel, ist ja von Teenager-Pärchen, das zusammen Eis essen geht, bis zum EU-Gipfel ist es ja der große rote Faden, der sich durch alles zieht, ist, wer zahlt wie viel, auch bei Gruppenurlauben.
Mhm.
Sehr beliebtes Problem.
Das stimmt.
Ist ja auch, also ist ja tatsächlich auch legitim, weil wenn du jetzt zum Beispiel, also wenn wir jetzt zum Beispiel mal davon ausgehen, Sophie und ich würden mit irgendeiner Gruppe in Urlaub fahren und jeder zahlt gleich viel fürs Essen. Ich glaube, das ist jetzt kein Front, wenn man sagt, ich werde von diesem Essensbudget spürbar mehr verbrauchen, weil ich wahnsinnig viel fresse.
Ey, ich kenne das auch so, meine Schwester ist Vegetarierin und die hat halt auch gesagt, also wenn die in den Gruppen essen geht, alle bestellen sich ein fettes Steak für irgendwie, also in der Schweiz, keine Ahnung, 40 Franken und sie halt irgendwie Pasta für 15. Und sie trinkt keinen Alkohol. Ja gut, also eigentlich kostet ihr Abendessen.
Und dann teilst du die Rechnung durch die Anzahl der Köpfe.
Genau, richtig. Ja. Weil so ein bisschen wie so italienisches Modell. So.
Hat sie sich mal angewöhnt, einfach zwei Desserts zu essen?
Nee, ich weiß auch nicht, wie sie es am Ende, ich glaube, sie hat dann einfach irgendwann gesagt, nee, ich zahle einfach meins. Was
ja,
ich fair finde, weil wenn das halt häufig passiert und du immer eigentlich dein Essen, keine Ahnung, 20 Euro Franken, was auch immer kostet, du aber am Ende 50 sei es, weil alle anderen so rausgehauen haben, dann, ich umgekehrt kenne das auch, weil ich auch eher vegetarisch esse, hat mir dann manchmal, also wenn ich merke, dass alle anderen richtig raushauen, dann bin ich so, ja gut, dann haue ich jetzt auch. Genau, dann werde ich Fleischesserin. So an der Stelle, weil ich mir denke, ja gut.
Ist ja auch so ein bisschen das, was zum Beispiel unsere Userin alena.rrg gesagt hat, was für sie ein Red Flag ist. Einer bezahlt alltägliche Ausgaben und der andere spart.
Ja.
Das natürlich geht gar nicht. Also du bestreitest alle Einkäufe und der andere legt das Geld zurück und gönnt sich dann eine nette Handtasche oder was weiß ich, ein cooles Paar Sneaker. Geht überhaupt nicht klar. San.HO86, ähnlich, Red Flag, einer zahlt alles, wenn zwei Einkommen vorhanden sind.
Ja, ja.
Verständlich. Elke Timmer sagt, sie findet, es ist eine Green Flag, den Beitrag prozentual vom Einkommen zu berechnen.
Ja, so kenne ich das tatsächlich auch.
Also ich finde das debatable.
Das wird jetzt spicy. Also erstmal muss ich vorweg sagen, ich finde das ist so abhängig von der Situation. Es ist brutal abhängig von der Gesamtsituation.
Ja.
Aber Hot Take und nennt mich Feministin. Ich sag ja, ich bin Feministin. Wenn Männer eine Tendenz haben, deutlich jüngere Frauen zu daten, die karrieretechnisch so weit, also noch nicht mal vielleicht eine schlechtere Karriere haben oder weniger Geld bekommen, wenn man berechnet, dass die gleiche, was die andere Person damals dann im gleichen Alter bekommen hat, ne? Darum geht's ja gar nicht, sondern wenn einfach allein dadurch so ein krasses Gefälle ist in der Beziehung und die mehr verdienende Person auch gern in den Urlaub fährt, vielleicht nach Saint-Tropez oder irgendwo, wo es schön hingeht und
ja, wenn ich mein Statussymbol will, also zum Beispiel auch eine schicke Wohnung und die andere Person sagt, ja, mir wäre eigentlich so 20 Quadratmeter weniger, wären für mich auch okay, dann ist es klar, dass das ist halt auch ein bisschen, also man muss halt Kompromisse finden und dann muss halt für die Person, die das unbedingt möchte, muss das halt bezahlen.
Ja.
Ich habe nur einen diskutablen Punkt an der prozentualen Aufteilung. Ich finde nämlich, wenn wir jetzt sagen, du bist in einer Partnerschaft mit zwei gleichberechtigten Leuten, so, es funktioniert, beide verdienen jetzt nicht gleich viel, aber so in einer ähnlichen Range. Man wohnt relativ normal in einem Kompromiss, mit dem beide glücklich sind. Dann finde ich, ist so ein bisschen das Problem, wenn du sagst, du teilst alles prozentual auf. Naja, aber ich habe ja zum Beispiel nicht mehr Quadratmeter unserer Wohnung zur Verfügung als die andere Person. Also ich finde, es gibt Kosten, bei denen es ist gerechter, sich 50-50 aufzuteilen. Und es gibt Kosten, bei denen ist es gerechter, sie nach dem prozentualen Anteil aufzuteilen.
Jeder darf seine Meinung haben. Aber mein Herz.
Manche sind falsch.
Aber mein Herz bricht gerade. Nee, tatsächlich, also ich verstehe den Punkt.
Aber ansonsten.
Aber darum geht es eigentlich ja auch bei dieser 50-50-Aufteilung. Geht es ja nicht darum, dass die eine Person, dass die mehr verdient. Also es gibt ja eigentlich nichts, wo die Person, die mehr verdient, auch mehr Anteil. Gut, du könntest sagen, gut, Männer verdienen tendenziell mehr und essen auch mehr und deswegen ist es da angebrachter. Aber diese ganze Regel von der Anteiligkeit kommt ja nicht daher, dass eine Person mehr verbraucht als die andere.
Du bist da einfach an so einem absoluten Edge Case, weil du hast halt, du musst immer sagen, ja, okay, was davon ist jetzt eine Ausgabe, die wir so bestreiten müssen? Was ist so ein bisschen eine Freizeitausgabe? Was benutzt wer zu welchem Anteil? Welche Belastung ist irgendwie fair? Aber ich finde, die, wie fair oder korrekt diese Regel ist, hängt einfach eng mit der Spanne der beiden Gehälter zusammen.
Da gebe ich dir recht.
Und ich finde, je näher die Gehälter zusammenkommen, desto, also je näher du beieinander bist und je weniger unangenehme Kompromisse beide schließen müssen für das Leben, das du lebst, desto fairer, finde ich, ist es zu sagen, Sachen, die beide gleich viel verbrauchen, zum Beispiel die Quadratmeterzahl der Wohnung, also die Kaltmiete, zahlt man 50-50 und die anderen Sachen zahlst du je nachdem, wer wie viel davon verbraucht. Je größer die Differenzen werden, desto weniger fair ist es, das in Fixbeträgen zu machen.
Also ich glaube, diese ganze Regel, die kommt ja so ein bisschen daher, dass man eigentlich, also in den meisten Fällen ist es einfach so, dass die Männer mehr verdienen in einer Hetero-Beziehung. Vielleicht sollte man das dazu sagen, in einer Hetero-Beziehung, dass ein Mann mehr verdient, dass das basiert auf gesellschaftlichen Ungleichheiten und dass man das so ein bisschen versucht, innerhalb von einer Beziehung wieder auszugleichen, weil man sagt, okay, wir müssen nicht diese Ungleichheit jetzt auch in der Beziehung weiterführen, sondern da haben wir irgendwie die Möglichkeit, das so ein bisschen anzupassen. Weil ich könnte jetzt auch, wenn das die Argumentationsgrundlage ist, sagen, gut, Pinktex, Frauenprodukte kosten mehr. Damit ich als Frau im Job aufsteigen kann, muss ich in den allermeisten Fällen mehr Geld in mein Äußeres stecken. Das heißt, ich habe auch da mehr Ausgaben. Und wo werden die dann kompensiert? Und dann fängt man halt die Rechnung auch noch auf. Also ne, dann kannst du die Rechnung an ganz vielen Stellen und nicht nur der Wohnung aufmachen.
Ja, aber zum Beispiel, man kann ja wiederum auch tatsächlich sagen, dass man Sachen wie Periodenprodukte sind ja ein wiederkehrender Posten. Also es ist ja ein Fixkosten. Problem und kein variable Kostenproblem und damit kannst du es 50-50 aufteilen.
Okay, und mein Friseurtermin, der rund 350 Euro kostet, das zweimal im Monat Nägel machen, weil das für einen Job irgendwie vielleicht wichtig ist, wenn man irgendwas präsentiert und so weiter und so fort. Ne?
Also das Problem ist halt, du wirst nie alle Ungerechtigkeiten der realen Welt mit egal welcher von beiden Aufteilungen heilen können. Es ist natürlich so, dass die prozentuale Aufteilung in mehr Fällen gerechter ist.
Genau. Also ich glaube, es ist einfach, dass es die Ungleichheiten in den verschiedenen Bereichen, sei es Miete, sei es was auch immer, so ein bisschen, sich das angleicht, weil man eben nicht jede Rechnung aufmachen will.
Es ist treffsicherer gerecht als die andere Variante. Ich wollte hier nur auch nochmal zur Diskussion stellen. Es gibt Punkte, die man daran diskutieren kann und ob es nicht sinnvoll ist, Sachen jeweils fix und flexibel zu bewerten an unterschiedlichen Ausgaben. Weil du könntest ja zum Beispiel auch sagen, klar, Friseurkosten könnte man auch flexibel aufteilen und dadurch dann eine 50-50-Aufteilung herstellen. Wenn du aus allen Friseurausgaben einen Topf machst und den dann 50-50 aufteilst, hast du es eigentlich 50-50 aufgeteilt und es ist gerechter.
Ja.
Weil dann fließen quasi die 350 Euro und die zweimal 25 oder zweimal 35 Euro ineinander und du hast am Ende 420 Euro durch zwei.
Genau, also ich glaube, es gibt einfach verschiedene Varianten. Ich wäre trotzdem in den seltensten Fällen finde ich es okay, wenn es, also für mich, für mein persönliches Gerechtigkeitsempfinden, wenn man es 50-50 aufteilt. Gleichzeitig, also für mich gilt es aber auch andersrum, ne? Wenn die Frau jetzt deutlich mehr verdient als der Mann, dann macht das auch umgekehrt keinen Sinn. Also es ist noch nicht mal so hundertprozentig genderspezifisch. Ich glaube, dass man da seinen Weg irgendwie finden muss. Ich finde.
Ja, also genau. Jede individuelle Lösung, die für beide Seiten gut ist, ist ja erlaubt und richtig.
Was jetzt natürlich der springende Punkt ist, wo diese ganze Aufteilungssache nochmal spannender wird, ist Thema Care-Arbeit, die natürlich unentgeltlich stattfindet. Und auch die bei dieser Berechnung, wie teilt man das auf, kann man das Gespräch natürlich auch nochmal anders angehen. Wir haben zum Beispiel About Cassie, sie sagt, er zahlt während der Schwangerschaft Elternzeit in meine Sparkonten ein, Green Flag.
Ja.
oder Steffen-BCKST, Green Flag Kosten mit Kind fair aufteilen, wer zu Hause bleibt, zahlt weniger.
Und Steffen hat auch eine Red Flag, glaube ich, mitgeliefert. Die Altersvorsorge des zu Hause bleibenden Elternteils nicht ausgleichen. Genau, also ich finde einmal, das ist natürlich der absolute Knackpunkt unserer Umfrage. Wir stoßen halt so Liebe, Geld und Altersvorsorge aufeinander. Also es ist einfach ein harter Crash, der da frontal stattfindet. Und klar, wer jetzt für Kinder oder den Haushalt oder auch die Pflege von Familienangehörigen, das vergisst man immer, das ist auch ein wichtiger Punkt, den man da gerne außen vor lässt, verliert halt Einkommen, oft Karrierechancen, den muss man halt auch ins Auge sehen und halt auch Rentenpunkte und auch verpasste ETF-Sparplanraten, solche Dinge. Ja. Und klar, man muss das mitdenken und da für den anderen einen Ausgleich schaffen. Vielleicht auch, indem man in seine eigene Altersvorsorge weniger einzahlt und damit beide dann eine ähnliche Höhe erreichen. Weil man muss ja ehrlicherweise sagen, dass das Haushaltseinkommen sinkt in dieser Zeit und das muss man irgendwie angehen. Und es muss da für beide Seiten eine faire Lösung rauskommen, weil Care-Arbeit ist Arbeit, die geleistet wird, auch wenn sie nicht bezahlt wird. Ganz egal, ob man sich um Kindererziehung kümmert oder ob man zum Beispiel die Schwiegermutter pflegt. Ganz egal, was es ist oder die eigene Mutter, wen auch immer. Und dafür muss einfach ein fairer Ausgleich stattfinden. Ein fairer Ausgleich heißt in dem Fall ein fairer Ausgleich in harten Euros.
Genau, richtig. Also dass sich lustigerweise die Community oder zumindest die Kommentare, wir hatten da irgendwie relativ einig und mich freut, dass irgendwie das inzwischen so das Bewusstsein da ist, dass gerade für die Altersvorsorge irgendwie ein Ausgleich stattfinden muss.
Ja. Es muss auch ein Ausgleich bei Freizeitbudget stattfinden.
Ja.
Also eine Person, es ist ja meistens die Frau in Heterobeziehungen, wenn die Frau zu Hause bleibt und sich um die Kindererziehung kümmert, muss man ihr trotzdem, finde ich, auch gewährleisten, dass man ein Freizeitbudget hat, mit dem man Dinge machen kann. Also man kann jetzt nicht sagen, hey, ich habe dir doch Geld für deine Altersvorsorge gezahlt, ist doch alles toll. Ja, aber man will halt jetzt auch irgendwie so ein bisschen leben und dann nicht immer um Geld fragen. Also das, finde ich, ist halt auch wichtig und das darf man nicht vergessen.
In dem Moment, wo halt eine Person nicht mehr arbeitet oder Teilzeit geht, ist es doof, dass halt so eine Abhängigkeit entsteht.
Ja. Die ist beim Dreikontenmodell, muss man natürlich sagen, deutlich spürbarer als bei einem gemeinsamen Konto, wo alles auf einen Haufen geht.
Genau,
da wird einfach nur der Haufen kleiner.
Genau, richtig. Aber man ist dann so ein bisschen abhängig. Es ist auch natürlich auch irgendwie, stelle ich mir vor, nicht so das schönste Gefühl, dann irgendwie auch das Gespräch zu führen, zu sagen so, hey, ich bräuchte eigentlich nochmal dafür Geld oder ich brauche dafür Geld. Das macht es natürlich alles so ein bisschen. Es ist halt die Frage, ob man es einfach automatisiert. Es hat dann so ein Taschengeld, so eine Mentalität dahinter. Es spiegelt es halt nicht so hundertprozentig wider, weil es ja eigentlich eher fast wie ein Gehalt ist. Also was halt unter Partnern ausgezahlt wird. Aber stelle ich mir auch irgendwie speziell vor. Ich bin nur dankbar, dass es halt irgendwie anscheinend in der Community relativ Einigkeit darüber entsteht, dass das passieren muss und dass das nicht einfach ich will nicht sagen, wie früher, aber wie früher abgetan wird, was halt zu langfristig einfach viel mehr Abhängigkeit führt.
Ja, es ist ja immer so dieses Ding, dass früher war nichts besser, obwohl es der schönes Karl Valentin Zitat, früher war auch die Zukunft besser.
Auch wahr. Genau. Aber apropos Abhängigkeit, da haben wir auch ein paar Flaggen wieder. Von Ed Schnucks, rote Flagge, sich aushalten lassen oder finanziell abhängig machen lassen. Alena RRG sagt, rote Flagge, nur einer kümmert sich um die finanzielle Vorsorge für beide, auch Thema Abhängigkeit. Und sie, 7-Fu, sagt, welche Beziehung Schokolade bezieht nicht, Schokolade versteht. Das hätte eigentlich das letzte Zitat sein sollen, das hätte eigentlich das Ende. Und das ist auch mein Lieblingskommentar.
Ja, finde ich super, also super lustig. Ich verstehe, also einmal finde ich super wichtig, was Alena angesprochen hat, diese Sache, nur einer kümmert sich um die finanzielle Vorsorge. Also ich finde es wichtig, man soll sich um Vorsorge kümmern, aber es ist auch wichtig, dass beide Finanzwissen haben. Ja. Weil du hast ja ganz oft das Problem, also gerade heute bei älteren Paaren, dass einer von beiden sich um alles kümmert. Also
richtig.
So der klassische Fall. Und ich meine das jetzt überhaupt nicht irgendwie abwertend oder despektierlich, weil diese alten Ehepaare, die kommen aus einer ganz anderen Welt und man muss da auch aus dem Zeitgeist drauf schauen und die haben wahrscheinlich auch viele Schranken überwunden, die wir heute nicht mehr sehen. Aber so der klassische Fall ist ja, wenn jetzt der Ehemann stirbt, dann weiß die Frau oft gar nicht, was sie für Geldanlagen haben und wie die funktionieren und was mit der Bank ist. Und wenn jetzt die Ehefrau stirbt, dann weiß der Ehemann nicht, wie man einen Termin beim Hausarzt macht, weil er da noch nie angerufen hat.
Ich finde das ganz krass. Ich habe so ein krasses Positivbeispiel dafür. Also kein Positivbeispiel, weil also bei meinen Großeltern war es so, dass mein Großvater zwar schon alles geregelt hat, aber für den Fall, dass er stirbt, so eine 23-seitige Anleitung für alles geschrieben hat. Also also wirklich, der hat für alles, also und auch lauter Leute, so ne, Banker und so weiter waren informiert. Wenn jetzt meine Großmutter anruft, dann passiert das war alles geregelt, bis es war richtig, richtig cool. Respekt. Maximal entspannt irgendwie. Aber das passiert natürlich häufig nicht und man weiß auch nicht, wann jemand verstirbt. Und dementsprechend ist das natürlich irgendwie dann schwieriger.
Und finanzielle Vorsorge, dass sich beide drum kümmern, ist ja auch nur das Weitergeführte, was wir immer sagen, man sollte nicht einmal über Geld sprechen und dann nie wieder, sondern es sollte ein kontinuierliches Gesprächsthema in der Beziehung sein. Und da stimme ich Alena komplett zu, das ist eben wichtig, weil dann haben auch beide, dann weiß man, was macht der andere für seine Vorsorge, wie sieht es ungefähr aus, worauf muss man sich so einstellen, wenn mal irgendwas wäre. Und das ist, finde ich, einfach wahnsinnig wichtig.
Ich finde es auch wahnsinnig wichtig. Umgekehrt beim Kommentar von Schnucks, sich aushalten lassen oder finanziell abhängig machen. Also das ist halt die Frage, welcher Situation. Ich kenne solche Situationen einfach nicht, ehrlicherweise.
Ja, ich denke mal, es gibt immer mal Phasen, in denen man finanziell abhängig vom anderen ist.
Ja.
Ich denke, so eine klassische Phase war vielleicht auch zum Beispiel in Beziehungen während Corona. Also zum Beispiel, wenn du dann als Studi irgendeinen Job hattest, den es dann einfach erstmal nicht mehr gab und du deswegen viel weniger Einnahmen hattest und du hast vielleicht mit jemand anderem zusammen gewohnt, dann hast du da halt ein Problem. Und da finde ich, ist halt das Wichtige, da darf einmal nicht Kontrolle draus erwachsen. Also, aber wichtig ist natürlich auch, finde ich, dass man transparent mit sowas umgeht, damit beide eine Möglichkeit finden, dass man zum Beispiel sagt, okay, man macht einen privaten Darlehensvertrag und man bekommt es dann zurückgezahlt und sowas. Also genau, um eben, also Transparenz und ein fairer Umgang schafft eben auch, dass nicht der eine sich zu bequem macht und dass auch der andere daraus nicht ein unangenehmes oder ein ungutes Maß an Kontrolle raushebeln will.
Ja, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Ich glaube, dass, und ich glaube auch für die Person, die sich aushalten lässt. Also ich finde, es klingt so ein bisschen despektierlich. Ich glaube, häufig entsteht das einfach eben in so Situationen, eine Person wird gekündigt und Jobmarkt ist vielleicht nicht so oder man hat dann noch irgendwie mental Probleme an der einen oder anderen Stelle. Ich glaube, keiner oder die wenigsten Leute haben wirklich ein Interesse daran, finanziell so abhängig von einer anderen Person zu sein, weil das natürlich auch eine Unsicherheit in einem selbst auslöst. Und hoffentlich ist das dann immer nur periodenweise eben der Fall, dass man mal abhängiger ist, wie du schon sagst. So, ich würde sagen, wir haben einige Red Flags besprochen an der Stelle.
Auf jeden Fall die wichtigsten Themen. Man kann natürlich nicht so sagen, so ja, Konsumverhalten, man sollte nicht im Dispo leben und so, genau, aber die wichtigsten Sachen, finde ich, waren da alle dabei. Also hat uns auch total gefreut, dass ihr die da reingeworfen habt und auch wie eure Meinung und Ansichten kennenzulernen ist.
Ja.
Aber die viel wichtigere Frage ist doch, was muss man jetzt eigentlich klären, bevor es ernst wird?
Also ich glaube einfach, dass man vor allem, wenn gemeinsame Projekte anstehen, sei es zusammenziehen, zusammen Urlaub machen vielleicht, was du schon gesagt hast, ab dem Zeitpunkt wird halt irgendwie das ganze Thema relevanter. Wobei ich muss sagen, ich habe es nicht ganz am Anfang, aber schon relativ früh immer besprochen, weil ich weiß auch, dass es unangenehm ist, zum Beispiel, wenn ich die ganze Zeit essen gehen will und der andere hat aber eigentlich gar nicht das nötige Kleingeld und fühlt sich dann vielleicht irgendwie unter Druck gesetzt.
Ja, zusammenkommen setzt eigentlich auch schon ein bisschen so eine Konversation voraus.
Und dann sollte man schon irgendwie so grob, also man muss jetzt noch nicht irgendwie alle Vermögensmöglichkeiten und keine Ahnung was klären, aber ich glaube, ab dem Zeitpunkt ist zumindest die Konversation darüber schon mal.
Also so Schritt 1, was verdient man ungefähr netto, sage ich mal so als grobe auf einen 100er genau oder so, vielleicht auch auf 200 Euro genau.
Was hat man sonst noch für Einnahmen? Wird man vielleicht noch von Eltern unterstützt oder hat man irgendwelche Ausgaben, die vielleicht andere Leute nicht haben aus irgendwelchen anderen Gründen? Wie kommt man irgendwie mit dem Geld klar? Hat man Schulden?
Ja. Ich finde dann, wenn es wenn man häufig zusammen Zeit verbringt und es irgendwann vielleicht auch ans Zusammenziehen geht, ist natürlich wichtig, wie teilt man gemeinsame Kosten auf? Was ist fair? Immer prozentual sollte man manche Sachen 50-50 aufteilen, dann kann man unsere Diskussion nochmal geben. Ich bin ja sehr gespannt. Ich glaube, das wird eine spicy Kommentarspalte.
Ich glaube auch. Habe ich mich jetzt aus dem Fenster gelehnt, aber du auch.
Dann später die Frage, wer spart für wen, wenn Pflegearbeit oder eben Care-Arbeit, Familienarbeit ansteht, also egal ob Erziehung, Pflege von Angehörigen und so weiter, was empfinden wir als Paar da als fair?
Am besten, bevor man Kinder kriegt.
Hilft, würde ich sagen,
ich sage das, weil das ganz häufig nicht stattfindet davor, weil man irgendwie so ein Selbstverständnis vielleicht selber hat und denkt, das ist doch selbstverständlich, dass das so oder so läuft.
Ja.
Drüber reden.
Persönlicher Top-Tipp, solche Gespräche im Auto oder beim Spazierengehen führen, weil man dabei dem anderen nicht in die Augen schauen muss.
Das stimmt. Spazierengehen ist super, leichter, weil dann ist man auch ausgeglichener. Klasse, das ist ein super Tipp.
Ja, hier Dr. Sommer.
Ja.
Dr. Sommer, grauenvolles Format, sorry.
Und übrigens auch so das Thema, wer macht welche Verträge sicherlich auch und wie läuft das mit den Konten, aber auch die Vollmacht-Thematik vielleicht gerade, ne? Also was passiert, wenn irgendjemand nicht mehr in der Lage ist, auf die Konten zuzugreifen, gerade wenn man so ein gemeinsames Leben hat, macht es vielleicht oft Sinn, das irgendwie an den Partner oder der Partnerin zu übergeben, die Vollmacht, weil die im Zweifeljenige ist, die mal eben schnell irgendwie Rechnung bezahlen kann damit.
Wer hat wie viel Notgroschen? Selbstständige Schreinerin braucht einen anderen Notgroschen als Finanzbeamter in der Verwaltung?
Vielleicht, ja. genau. Und dann auch, wenn es um die Ehe geht, da wird es dann nochmal ein größeres Thema, Güterverteilung, Ehevertrag, wie das alles funktionieren soll. Ich weiß, dass da viele immer eine gute Intention hat aus privatem Anlass, kann ich euch sagen. Wenn ihr vorhabt, einen Ehevertrag zu machen, dann macht den vielleicht auch wirklich, anstatt zu warten, bis die Trennung ansteht.
Bei dir ist wirklich viel los.
Ja, ich sag's dir. Das Gute ist, ich weiß, dass die Leute das nicht hören.
Du weißt, das ist so ein riskantes Spiel, das du da spielst.
Ja, gut, es lässt sich schwer jetzt herausfinden, um wen es geht, aber das erspart einem einfach viel Stress und viel Unwohlsein. Ich sag's mal so, wie es ist. Aber das sind auf jeden Fall so Themen, die man sich sicherlich überlegen sollte. Genau, das heißt, wir haben jetzt eigentlich alle Green und Red Flags einmal besprochen.
Ja.
Und was hilft, schreibt ihr auf jeden Fall schon mal, wir sind noch nicht am Ende der Folge, aber schreibt euch auf jeden Fall schon mal in die Kommentare, was eure Green und Red Flags sind, weil ich glaube, da ist noch einiges mehr.
Die Shortlist, oder ich sag mal, der Notizzettel von unseren ist offen über Geld sprechen, gemeinsame Kosten planbar regeln, Care-Arbeit finanziell ausgleichen, unsere Dinge, die man nicht tun sollte, sind ganz einfach Geheimhaltung, Kontrolle, dauerhaft im Dispo sein und auch eine Person zahlt, die andere Person baut Vermögen auf. Und denkt immer dran, diesen Satz hat Sophie mir hier reingeskriptet und ich finde den wahnsinnig schön. Liebe braucht kein Excel-Date, aber sie verträgt so ein Excel-Date erstaunlich gut. Also setzt euch manchmal zusammen und sprecht über eure Finanzen. Das hilft und gönnt euch danach was Schönes. Geht zur Feier des Tages eine Pizza, ein Eis essen. Was euch Freude bereitet.
Ich habe das im Coaching, da war auch mal eine mit dabei, die meinte, sie sitzt sich tatsächlich einmal im Monat, jemals am Monatsende mit ihrem Mann zusammen.
Boah, krass, das ist oft.
Machen richtig leckeres Essen und währenddessen sitzen die an der Excel-Tabelle. Aber sonst hat sie einfach gar kein Gefühl dafür, was da passiert, irgendwie auf beiden Seiten. Deswegen finde ich das schon irgendwie ganz spannend.
Was immer für einen funktioniert, ist gut, würde ich sagen.
Yes. So, der Finanztipp der Woche, der kommt diese Woche von mir. Und zwar geht es darum um Budgets. Also wir haben ja die 50-30-20-Regel. Aber ich merke auch immer wieder bei mir im Umfeld, auch in den Coachings, die hilft, aber trotzdem ist manchmal so das Gefühl da irgendwie, wo ist mein ganzes Geld hin?
Ja.
weil den Überblick zu bewahren ist manchmal schwierig. Man bestellt, wie gesagt, vielleicht auch häufiger mal, was heißt wie gesagt,
heute dauerhaft noch nicht Haushaltsbuch führen auch anstrengend.
Ja, dauerhaft das zu haben ist schwierig. Und ich habe mir da den von meiner Schwester einen guten Tipp mal abgeschaut. Und das ist für bestimmte Artikel, sich ein Budget zu setzen. Also sie weiß zum Beispiel, sie gibt niemals mehr als Betrag X für Schuhe aus. Sie gibt nie so. Das ist, wie sie es macht. Ich wende das bei mir anders an. Ich sage einfach, innerhalb meines Freizeitbudgets habe ich nochmal so kleine Unterteilungen, weil man kann sich halt nicht überall gönnen. Also tatsächlich ist das Freizeitbudget ja nach der 50-30-20-Regel häufig größer, als man denkt.
Ja.
Aber
fließt aber auch mehr rein, als man denkt.
Ja, genau. Und das stimmt auch. Aber sich da so ein bisschen, also ich habe zum Beispiel ein festes Budget, mehr als so und so viel gebe ich nicht für Klamotten aus. Das ist so ein bisschen mein Thema, wie viel ich kaufe.
Und hilft dir dann quasi einfach, das zu deckeln?
Genau, das einfach zu deckeln, dass ich einfach weiß, okay, wenn ich das will, dann muss ich jetzt halt einfach einen Monat warten. Es übt einen auch so ein bisschen in Geduld. Auch so, wenn man mal...
Bisschen wie Cash-Stuffing, wo du Bargeld in so Umschläge stopfst, was ich super unpraktisch finde, aber quasi...
Genau, aber so das innerlich zu haben... Und das, wie ich das tracke, ist einfach jedes Mal, wenn ich Klamotten kaufe und ich mir sicher bin, dass ich die kaufe, dann packe ich das einfach ganz, ganz dumm in die Notiz bei mir auf dem Handy. Und
ja,
dann sehe ich einfach,
Methode.
Wie viel,
ja,
so, weil das sind,
find ich.
Du musst es nicht mit allem machen, aber nur bei den Themen, wo du weißt, du gibst vielleicht ein bisschen, da hast du eine Tendenz, vielleicht dir mal ein bisschen zu gönnen. Da gibst du es halt kurz ein und dann siehst du, ich habe diesen Monat aber schon irgendwie 180 Euro ausgegeben und mein Limit ist bei 200. Ja, dann muss ich halt bis nächsten Monat warten.
Finde ich, ist voll die gute Methode. Also finde ich super praktikabel.
Genau. Das ist so ein bisschen die Light-Version, von dem es meine Schwester macht. So, jetzt haben wir noch ein paar User-Fragen. Willst du anfangen?
Ich fange an. Nisi 66 fragt, nur für mich oder auch für mein Kind ein AV-Depot anlegen und jeweils den Maximalbetrag für die Förderung besparen.
Also, da ist ja das Ding, dass das AV-Depot gilt erst ab 18. Das heißt, wenn du wirklich ein Kind hast unter 18, dann kannst du für das Kind leider kein AV-Depot aufsetzen. Aber die Politik hat da tatsächlich schon vor ein paar Monaten angekündigt, dass die Frühstartrente kommen soll. Und je nachdem, wie alt dein Kind ist, ist das vielleicht etwas, was du im gleichen Zug dann vielleicht nächstes Jahr mit aufsetzen kannst. Ich glaube, 2027 soll es kommen.
Ich meine, ja.
Genau. Was du für das Kind vielleicht dann mit aufsetzen kannst, weil da gibt es ja auch eine staatliche Förderung von, ich glaube, 10 Euro im Monat. Und du kannst das dann noch aufstocken. Das heißt, du kannst noch mehr mit auf dieses Depot packen und weißt, dass dein Kind eigentlich das dann für die Altersvorsorge nutzt und nicht für... wie ich mit 18, als ich mein Sparkonto bekommen habe. Nö, Spaß und Spiele.
Verstehe ich.
Genau, ansonsten macht es auf jeden Fall Sinn für dich, ein AV, gerade wenn du ein Kind hast, nochmal mehr ein AV-Depot aufzusetzen. Gut, die zweite Frage ist von Christina-411. Welche professionelle Finanzberatung gibt es, die unabhängig von Anbietern sind?
Es gibt eigentlich nur zwei Optionen. Die Verbraucherzentralen bieten tatsächlich Finanzberatungen an, die kosten aber Geld, also kosten einen kleineren Betrag. Und Honorarberater, also das ist ja relativ rechtlich gesehen relativ streng geregelt. Und Honorarberatungen bezahlt man mit einem Honorar und dann beraten die dich.
Übrigens, kleiner Fun-Tipp oder Fun-Fact, wenn Honorarberater eine Provision kriegen und das dürfen sie nur, wenn es für dich auch ein Vorteil ist, müssen sie das an dich weitergeben.
Ha! Again what learned, wie Lothar
Again
Matthäus
what
sagen
learned,
würde.
What learned. genau. Und dann die dritte Frage. Willst du wieder?
Die um die Welt tanzt, fragt, wie stelle ich mich als Frau finanziell gut mit Anfang 30 auf? Kinderplanung etc.
Ja, ich habe ja da mal, wie oft will ich den Artikel noch erwähnen, ich habe da ja mal eine Berechnung gemacht zum Thema, wie viel mehr man zurücklegen sollte, wenn man lange Teilzeit geht und Elternzeit macht. Und was da rausgekommen ist, ist, dass du quasi in den Phasen, in denen du nicht in Teilzeit und Elternzeit bist, weil da wirst du vermutlich relativ wenig zurücklegen können, einfach möglichst viel zurücklegen solltest, um diese Jahre, wo du...
Also vorher quasi was aufbauen, dass man dann später so ein bisschen verkonsumiert, quasi den Vorsprung.
Genau, also wenn wir jetzt normalerweise sagen, bei einer 30-jährigen Person, sie soll ungefähr 15% irgendwie in Aktien, weltweiten Aktien-ETF investieren für die Altersvorsorge, würde ich sagen, stock das mal ordentlich auf 20-25% auf, damit du einfach schon mal so vorgearbeitet hast, weil gerade die frühen Jahre, die du investierst, sind besonders hilfreich, weil du da noch am meisten vom Zinseszinseffekt profitierst. Das heißt, du machst mit relativ wenig Geld relativ viel Rendite. Das wäre mein Tipp. Also versuch da schon mega viel vorzuarbeiten. Eben sprich mit deinem Partner oder deiner Partnerin, wenn du eine hast, darüber, wie man die Altersvorsorge in dieser Elternteilzeit ausgleichen kann. Und vielleicht rechnest du schon mal so ein bisschen durch, wie die Kosten aussehen können, die Extrakosten und auch die Einbußen für die ersten Jahre, um dir so ein bisschen einen Überblick zu machen, wie realistisch ist es überhaupt und wie viel Lifestyle musst du einbußen, wenn du ein Kind bekommst.
Damit sind wir am Ende dieser Folge. Vielen Dank dir, Sophie. Vielen Dank euch an, liebe Nutzerinnen und Nutzer, fürs Einschicken eurer Green und Red Flags.
Auf jeden Fall.
Ja, ich bin mal gespannt, ob die Diskussion in den Kommentaren weitergeht und freue mich auf die nächste Folge. Vielen Dank euch und bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank.